Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Mann, Kollegen.
Lorenz.
Genau. Wir sind gerade in Dänemark zu unserem jährlichen Weihnachts-Silvester-Ausflug. Deswegen ist die Soundqualität wahrscheinlich nicht ganz so gewohnt gut, weil wir unser mobiles Mikrofon dabei haben. Und es kann auch sein, dass ihr die Hunde hört, weil der Boden sehr klicky ist mit den Krallen. Und ab und zu vielleicht auch den Kamin, weil der da und knackt. Genau, also so viel zur Situation. Heute ist ja Heiligabend und deswegen machen wir eine Doppelfolge. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte und Lorenz auch, so ein bisschen Back to the Roots mäßig. Und ich würde sagen, ich fange an, oder?
Schieß los.
Ich schieße los. Also, ich habe so ein paar Fragen bekommen von Leserinnen, kann ich nicht sagen, von Zuhörenden. Und zwar dachte ich mir, dass ich dann über Insekten im Winter eine Geschichte mache. Na, die Frage ist natürlich, jetzt ist Winter, was machen die Insekten? Ne? Und da gibt es ganz unterschiedliche Strategien, um eben die kalten Monate zu überstehen. Einige Arten bleiben zum Beispiel aktiv, andere verfallen so eine Art Winterstarre. Und deswegen schauen wir uns erstmal ein paar Grundlagen an. Mhm. Also es das heißt so physiologische Grundlagen, was so Kältetoleranzen so angeht. Der wichtigste Mechanismus ist wahrscheinlich das Verringern des Gefrierpunktes im Körper. Mhm. Ja, normalerweise, wenn du als Insekt ist ja auch super klein, also wenig Volumen, geht dann raus, draußen ist minus 5 Grad, da wird man ja eigentlich erwarten, das Ding gefriert in 3 Minuten. Mhm. Ja. Aber die kriegen es hin, dass sie den Gefrierpunkt im Körper verringern, indem sie in ihre Körperflüssigkeit, das nennt man ja Hämolymphe, Glycerin oder Sorbit einlagern. Das sind Stoffe, die quasi als Frostschutzmittel wirken. Und Glycerin kennt man zum Beispiel auch als im Eis, also Nahrungsmittelvariante davon, dass das so weich und fluffig bleibt, nicht so ein so Vanilleeis, nicht so ein Eisblock.
Einfach aber trotzdem kalt ist.
Genau, aber trotzdem kalt ist. Ja. Genau. So, und es funktioniert eigentlich so ein bisschen wie Frostschutzmittel im Auto oder so, dass dann einfach die Flüssigkeit nicht gefriert und sich keine Eiskristalle bilden können, die natürlich auch gefährlich sind, weil die Zellen zerstören. Und ein anderer Trick, ich glaube, das habe ich schon auch mal erwähnt im Podcast, ist AFP, also das Antifrostprotein. Mhm. Und es sind so Eiweiße, die sich dann, wenn sich doch so kleine Eiskristalle gebildet haben im Körper, die binden sich dann daran. Also in der Hämolymphe zum Beispiel. Und die binden sich dann daran und sorgen dafür, dass diese Eiskristalle nicht größer werden und auch so ein bisschen abgepuffert werden, die spitzen Kanten und so, sodass die Tiere safe sind und weiterhin so Prozesse wie Sauerstofftransport, Zellstoffwechsel und so stattfinden können. So. Aber wenn es so richtig kalt wird, dann ist ja auch immer so die Frage, im Winter, wo kriege ich meine Energie her? So gerade als Insekt.
Oh ja.
Ja, also die können nicht wie wir in den Kühlschrank gehen und holen sich dann leckeres Eis oder so, sondern sie müssen natürlich gucken, dass das mit dem Stoffwechsel auch funktioniert. Ne? Und deswegen gibt es einen anderen Überlebensmodus dann noch, das heißt die Kältestarre. Das ist kein Winterschlaf, also es ist vielleicht so ähnlich, wirkt es so von außen. Also die Tiere reduzieren dann den Stoffwechsel auf das absolute Minimum. Und in diesem Zustand verbrauchen sie quasi gar keine Energie, also fast gar nichts und können auch Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt tolerieren. Also wirklich so ohne Winterjacke, einfach nackt sitzt du auf irgendeinem Blatt bis -2 Grad oder sowas, kein Problem. Und wenn dann die Temperaturen wieder steigen, zum Beispiel bei so einem sonnigen Tag im Winter, dann können die Tiere kurzzeitig aktiv werden, um sich vielleicht irgendwie eine geschütztere Ecke zu suchen. Also wenn dich der Frost einfach überrascht hat im Winter, am Tag so plötzlich Obstfrost, Kältestarre, irgendwie blöd exponiert auf einem Blatt oder so. Wenn es dann ein bisschen wärmer wird durch die Sonne, wirst du halt wieder so unsteifer und hast dann vielleicht Zeit, dich in eine Mauerritze zu flüchten oder so. Und natürlich verhalten sich die Tiere auch anders, also nicht nur physiologisch. Wie gesagt, sie suchen eben gezielt so Orte raus, wo sie es ein bisschen wärmer haben, nicht so dem kalten Frostwind ausgesetzt sind. Das heißt so unter der Baumrinde, in irgendwelchen Hohlräumen, in irgendwelchen Bodennischen und sowas. Und deswegen dann dachte ich mir so, okay, schauen wir uns doch mal an, so Beispiele für Tiere, die diese Strategien benutzen. Und es gibt eine Gruppe, haben wir vorhin drüber geredet, die heißt Wintermücke. Und das Ding ist, bei denen, die sehen genauso aus wie Stechmücken. Und deswegen gestern dachte ich, wir hätten eine Stechmücke im Zimmer. Und dann habe ich sie, ehrlich gesagt, totgehauen. Und dann stelle ich fest, es war gar keine Stechmücke. Dann war ich ein bisschen halt schlechtes Gewissen. Aber ich habe auch immer Stechmücken schlechtes Gewissen. Aber ich will halt auch nicht krank werden. Also von daher. Hm. Aber die sehen wirklich aus wie so die klassische Stechmücke, haben aber keinen Stechrüssel, sind so ungefähr einen halben bis einen Zentimeter groß. Ich fand die relativ groß und dick. Hm. Sie war recht so proper. Deswegen dachte ich, boah, die hat bestimmt schon getrunken. Und dann dachte ich, also was will die hier eigentlich im Dezember? Aber gut. Ja, nee, ist aber nicht so. War eine Wintermücke und die Larven von denen, die entwickeln sich im Boden, so in der Streuschicht oder im Komposthaufen und ernähren sich da von zersetzten, so ein bisschen angeschleimten Pflanzenmaterial, von Pilzhyphen, also dem Pilzkörper, da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, dass oben das, was wir sehen als Champignon oder so, ist ja nur der Fruchtkörper und der Körper, der eigentliche Körper, sind diese weißen Stränge, sage ich mal, im Boden und davon ernähren die sich und auch in diesen jungen Entwicklungsstadien schon legen die ganz viele Fettreserven an, die sie später als erwachsene Tiere nutzen. Denn diese erwachsenen Wintermücken zehren hauptsächlich von den Fettreserven, die sie sich in ihrer Jugend angefuttert haben. Mhm. Allerdings, wenn es so milde Wintertage sind, wie wir Klimawandel sei Dank häufiger haben, können sie sich trotzdem noch so andere Energiequellen erschließen, weil sie so ein saugleckendes Mundwerkzeug haben. Das heißt, wenn irgendwo so Pflanzenzeug gammelt oder so, jetzt nicht gefroren ist, sondern auftaucht, dann können die da auch mal, dran lecken. Oder wenn die zum Beispiel später im Winter, also früher im Jahr, wenn es dann so langsam losgeht mit irgendwelchen Sachen, die blühen, so extreme Frühblüher, da können sie auch mal Nektar trinken. Ja, aber das findet man meistens eher nicht, weil wenn, da gibt's frühe Pollen, aber Nektar kommt eigentlich immer erst später. Genau. Manchmal kennt man das so ein bisschen, auch das Verhalten von den Wintermücken, weil die sich oft an so geschützten Standorten, bei uns ist mir das auch aufgefallen, wo wir wohnen, weißt du, da diese Unterführung, die Richtung Eppendorfer Mühlenteich geht, so wo die Autobahn oder Straße einfach Großstraße drüber führt. Und da drunter findet man manchmal so diese nervige Schwärme, so wie Gewittertierchen, aber größer. So wenn man dann da, und die schwärmen nämlich im Winter an milden Tagen, dann unter diesen Brücken gucken, gehen auf Brautschau und so Zeug. Mhm. So, genau. Dann gibt's noch Tiere, die mag ich super, super gerne. Die gibt's das ganze Jahr über, die habe ich auch in meinen Terrarien. Und zwar im Winter nennen Leute die Schneeflöhe. Das sind einfach Springschwänze, also Kolymbolen, die ich extrem süß finde. Also, wenn ihr wollt, guckt mal bei Bildsuchmaschine oder so nach Springschwanz Kolembola. Da gibt es richtig, richtig süße. Die sind sehr, sehr klein.
Die haben, die heißen Springschwänze, weil sie quasi, ihr Schwanz ist so eingeklappt wie so ein Katapult. Und genau. Dann schießen die sich damit so weg,
oder? Genau, die haben so eine Sprunggabel hinten, ja. Genau, und das sind so winzige Insekten halt. Die sind nur 1 bis 2 Millimeter groß. Die gibt es in allen möglichen Farbvarianten, bei uns meistens irgendwie in so einer bräunlichen Form, aber in meinen Terrarien habe ich zum Beispiel rote und weiße. Ja, und die haben so diese Sprunggabel im Hinterleib, nennt man auch Furker, mit denen können sie sich wirklich wie so ein Katapult in die Luft schleudern. Deswegen nennen die Leute sie auch Schneeflühe, weil man sieht die, während die sind aktiv, wenn es geschneit hat zum Beispiel oder im Winter, ne? Und um die Kälte zu überleben, setzen die eben auf so diese Kombi von chemischen Tricks, was wir vorhin gesagt haben. Aber sie machen noch einen, neben Frostschutzmitteln, so eine coole Sache. Und zwar, wenn der Winter anfängt, dann entfernen sie so viel Wasser möglich aus dem Körper. Mhm. Also die lassen so viel Wasser, dass sie so trocken wie möglich werden. So, weil sich dann natürlich das Risiko minimiert, dass sich Eiskristalle bilden.
Ja.
Ja, und ansonsten haben sie Frostschutzstoffe wie eben diese Zuckerverbindungen und sowas, die verhindern, dass halt diese Körperflüssigkeit, die noch da ist, dass die gefriert. Und die ernähren sich auch im Winter, also da Äsen, wie auch immer sie auch. Kleine Pilzsporen, die sind ja wirklich sehr klein, oder irgendwie Algenpartikel irgendwo auf dem gammeligen Holz oder sowas, ne? Oder irgendwas auf dem Schnee. Manchmal gibt's ja auch Pilzsporen so, der durch den Wind einfach auf dem Schnee verteilt wird, ja. Und zu dieser Gruppe, Anführungsstriche Schneeflöhe, gibt's noch eine Tiergruppe, die damit reingeschmissen wird. Also, die werden einfach auch beide so vermischt, weil die auch mit bloßem Auge sieht man, da hüpft halt irgendwas, ne? Ja, klar. Das sind, die heißen Boreus oder auch Winterhafte. Und die sehen eigentlich auch so ein bisschen aus. Die sind auch ganz klein, braun und man sieht eigentlich nur irgendwas hüpfen. Und die gibt's oft in besonders kalten Regionen oder halt oben irgendwo im Gebirge, also wenn es einfach höher ist und so. Und die haben auch so ähnliche Frostschutzstrategie wie die Springschwänze, also Moleküle, um es einfach hinzuverhalten und so. Und ja, die ernähren sich von Detrios eigentlich, was sie in irgendwelchen Mikrohabitaten finden. Hm. Genau. So. Wolltest du was sagen?
Ich dachte nur, wenn sie Boreus heißen, dass sie vielleicht eher braun-weiß-braun sind. Aber.
Boreus, ja, ja. Halt wegen Boreal. Genau, die winterhaften. So. Es ist natürlich so eine Sache, wie wenn ich jetzt im Winter aktiv bin, also nicht schlafe, muss ich ja gucken, dass ich mich ernähre, also irgendwie eine Form von Energieversorgung muss da sein. Was da halt echt immer gut geht, sind Detrios, was wir vorhin schon gesagt haben, also so zersetztes oder anzersetztes organisches Material. Das heißt, es sind auch eher so ganz kleine Insekten aktiv, jetzt nicht so die ganz großen. Man sieht auch Nicht-Insekten, die aktiv sind. Im Winter kann man zum Beispiel auch Asseln finden, die Rollasseln, die an Pilzen äsen und sowas. Ja, oder halt Pilzhyphen, Sporen und sowas. Und viele der Tiere legen halt auch wirklich so übers Jahr Fettreserven an, von denen sie dann zehren, auch im Winter. Mhm. Ja, also Energiereserven. Und Winteraktivität, vielleicht denkst du dir so, hey, ja, aber warum sich stressen? Also warum? Warum nicht einfach schlafen? Warum nicht Winterstarre? Mhm. Und ist natürlich auch so, dass das einen Vorteil hat, wenn man winteraktiv ist, so im Vergleich zu vielleicht im Sommer. Denn im Winter gibt's halt kaum Konkurrenz. Also alle, es ist dein Pilz. The world is your mushroom. Ja, also, du kannst so viel Pilze essen, wie du willst, ohne dass da Konkurrent kommt. Natürlich ist der Raubdruck auch geringer. Ja, das heißt, potenzielle natürliche Feinde, was weiß ich, Vögel, größere Insekten und so, die schlafen halt alle. So, oder sind halt irgendwie inaktiv zumindest und nicht so, vor allem viele sind ja auch gerade bei Vögeln, viele sind weggezogen, Zugvögel. Es gibt also insgesamt weniger Vögel. Und einfach auch so von der Individuenzahl weniger als nicht nur von den Arten. Das ist natürlich viel angenehmer. Aber auch so Parasitoide, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. So Schlupfwespen zum Beispiel, die Eier in Insekten ablegen. Ist natürlich geil, wenn du im Winter so unterwegs bist, weil da keine Schlupfwespe da ist, die dich vielleicht zombifizieren kann. Das hatten wir schon mal in einer Halloween-Special-Folge. Und manche nutzen dann auch so eine spezielle Fortpflanzungsstrategie. Das heißt, die legen die Eier oder entwickeln die Larven so, dass die bereits im zeitigen Frühjahr auf eine Umgebung stoßen, die halt gute Bedingungen hat, während die anderen quasi erst anfangen, sich zu paaren, dann die Eier abzulegen und so. Die haben einfach einen Vorsprung. Das heißt, wenn du schon im Winter quasi Eier ablegst und das alles schon erledigt, und die dann direkt, sobald es ein bisschen warm ist, schlüpfen und loslegen, sind die anderen erst noch dabei, Paarungspartner zu finden und alles. Also das ist halt auch noch ein Vorteil, ne? Aber nicht alle Insekten sind aktiv im Winter. Ja, wie gesagt, einige gehen auch in Kältestarre oder sowas. Und was immer interessant ist, wo ich dann auch manchmal Nachrichten kriege, ist das Überwintern der Schmetterlinge. Ja, weil es gibt da verschiedene Strategien. Also, dass sie entweder als ausgewachsener Falter überwintern. Da kriege ich dann immer die Nachrichten gerne. So, oh, ich habe einen Schmetterling gefunden, was ist los? Da immer gleich schon mal vorweg, wenn ihr den in der Wohnung findet, ist schlecht. So. Da würde ich auf einen milden Tag warten und ihn irgendwie in den Schuppen setzen oder so. Also irgendwie, weiß ich nicht, Scheune, Geräteschuppen, irgendwas, ja, wo so ein bisschen Dachboden oder so, wo er geschützt ist, wo es kalt ist, er aber auch raus kann dann im Frühjahr. Ja, also das ist immer schlecht. Und wenn ihr draußen einen findet, irgendwo in so einem, zum Beispiel in so einer kalten Scheune, lasst ihn hängen. Mhm. Auf gar keinen Fall mit reinbringen, weil dann plötzlich die ganzen Fettreserven aufgebraucht werden. Aber im Winter könnt ihr dem nichts zum Essen anbieten. Was soll er denn essen? So, ihr habt ja jetzt keine Brennnesselblüten, frische, wo die Nektar bilden und so. Das ist ein Todesurteil dann halt. Also bitte, Falter, wenn ihr seht, irgendwo überwinterten Falter, lasst den. Also es gibt auch einige Arten, die das halt eben sehr typisch machen. Meistens kriege ich Tagfaunaugen geschickt. Habe ich selber auch schon oft bei uns im Dachgarten gesehen, die Tagfaunaugen, die überwintern im Komposter. Und hinten, weißt du, wo der Tisch steht, neben dem Olivenbaum? Weißt du, da der Tisch neben dem Olivenbaum? Da drunter, da hängen die manchmal. Tagfaunaugen, aber auch kleine Füchse, Zitronenfalter, Zehfalter, Trauermantel und so, die suchen sich geschützte Ecken. Der Zitronenfalter hängt tatsächlich wirklich knallhart irgendwo an einem Blatt. Der sitzt den Winter wirklich irgendwie im Efeu oder im Brombeeren einfach aus. Der hat so eine hohe Konzentration von Glycerin und Sorbit in seiner Hämolymphe, dass der minus 20 Grad packt, nackt, im Wind. So, das finde ich schon
Wind.
Ja, einfach so minus 20 Grad hält er aus. Komplett krass. Und wie gesagt, die anderen so Tagfaunauge und so, die suchen sich halt so geschützte Eckchen, irgendwie Dachstuhl, Komposthaufen und sowas. Dann gibt's aber auch noch Arten, wo nicht der erwachsene Falter überwintert, sondern die Puppe. Das ist der zweite Punkt, wo ich oft Nachrichten kriege. Das macht zum Beispiel Aurora, Falter oder Schwalbenschwanz. Die hängen dann irgendwie an Gräsern oder an Stauden. Und das ist halt echt wichtig. Also das betrifft dann auch so Überwintern als Ei, wo ich gleich drauf komme, dass man eben, das ist auch der Grund, warum ich Stauden und sowas nicht im Herbst schneide. Also du kennst ja unseren Garten, da steht überall noch das Gestrüpp, weil da ganz viele Schmetterlinge dran, relativ unsichtbar. Also man sieht gerade Eier oder so, sieht man halt nicht wirklich gut. Mhm. Das ist ja auch der Zweck daran. Und dass man die einfach stehen lässt, weil da vielleicht kleine Puppen dranhängen oder Eier oder so. Genau, nämlich viele Schmetterlinge wie verschiedene Bläulinge oder Perlmuttfalter oder so, die überwintern tatsächlich als Ei. Und die Eier sind dann auch so mit Frostschutzmittel aufgeladen sozusagen, dass die niedrige Temperaturen aushalten. Und die klemmen dann halt je nach Art oft an der Futterpflanze, an der Raupenfutterpflanze zum Beispiel, Ginsterbläuling am Ginster oder so, ne? Also das, und die sieht man halt sehr schlecht und deswegen lasse ich alles stehen und schneide erst so im Mai alles zurück. Und auch das, was ich zurückschneide, lege ich dann irgendwo in so eine Ecke, dass das halt nicht irgendwie kaputt gemacht wird, sondern falls da noch ein Spätzünder dran ist oder so, dass der sich noch in Ruhe entwickeln kann in der Ecke und dann schlüpft er. So. Natürlich ein Klassiker, wo man sich fragt, wie überwintern die, sind Bienen und Hummeln. Und bei den Solitärbienen, also bei den Wildbienen, die halt allein leben, läuft es halt so ab, sie legen ihre Eier in kleine Hohlräume, je nach Art, oder also markhaltige Pflanzenstängel zum Beispiel, Bohrgänge im Holz oder wenn es eine Art ist, die irgendwie im Sand-Lehm-Ton-Gemisch baut, dann halt auf so einer offenen Fläche bauen sie Gänge und da liegen die dann drin. Und die Larven, die entwickeln sich, die schlüpfen, entwickeln sich dann Kokon, verbringen den Winter halt geschützt in ihrem, wo auch immer sie halt leben. Und wenn es dann früher warm genug ist, schlüpfen die jungen Bienen und beginnen dann mit der Nahrungssuche. Und Hummeln haben so ein bisschen anderen Lifestyle. Die alte Königin und das restliche Volk, die sterben halt im Herbst. Also das ist wirklich so, ne? Nur die neu Verpaarten, also die gerade Sex hatten und sich fortgepflanzt haben, die Jungköniginnen, die überleben halt den Winter. Das heißt, die suchen sich frostgeschützte Verstecke, zum Beispiel Erdlöcher unter Laub, im Totholz, zwischen Steinen und so, auch mal im Komposter. Und wenn es dann wärmer wird, dann fliegen die aus und suchen halt einen guten, geeigneten Ort, um ein neues Volk zu gründen. So, so natürlich ist dann gerade wichtig, dass dann für so Jungköniginnen, die halt früh losfliegen, Nahrung da ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel in beiden Gärten den Winterling, wir haben Krokusse, Schneeglöckchen, Märzenbechern, lauter so Sachen, ne? Oder auch natürlich Hasel und so. Die hat auch viel Pollentracht am Anfang. Das brauchen sie halt, um das gutes Hummelvolk zu starten. Dann gibt's noch eine Sache, weshalb ich sehr, sehr viele Nachrichten immer kriege bei Instagram, viele Fotos. Und zwar durch die von der Marienkäferinvasion. Das im Herbst ist es tatsächlich so. Also Marienkäfer, wie viele andere Käfer oder eben auch Schmetterlinge, die suchen sich gerne so Mauerritzen, Dachstühle und sowas, um zu überwintern. Und wenn es halt kalt wird, dann kommen die wirklich in Scharen in die Häuser. Halt, wenn da Fenster auf Kipp ist, kann sein, dass du nach Hause kommst und da sitzen da irgendwie 2000 Marienkäfer in der Ecke bei dir im Wohnzimmer. Ja, weil die wirklich, also es gibt auch so Fotos im Internet, da könnt ihr mal nachsuchen, wo die zum Beispiel so eine komplette Hauswand bedecken, also 60.000 Käfer oder so. Das ist, weil die gucken halt, die können halt so wahrnehmen, wo es schön warm ist und dann gehen die dann hin und natürlich nicht nur der Otto, sondern der Karl hat die gleiche Idee, die Maria auch und so, dann ist es richtiges Happening. Dann ist mal viel Panik, also die kann man dann, muss man halt gucken, dass man die wieder rauskriegt, was nicht leicht ist, weil die ja, sobald sie gestresst sind, ihre Hämolymphe rauspissen da mit diesem Abwehrsekret. Ja, das kann schon echt, also insgesamt macht es nicht keinen Spaß, so dann irgendwie ein paar hundert Marienkäfer rauszukriegen. Kommt tatsächlich auch in einem meiner Lieblingsbücher von T. Kingfisher vor. House with Good Bones. Da gibt's auch eine Marienkäferinvasion. Also so, nur so als Randbemerkung. Naja, und normalerweise, also wenn es nur ein paar sind, weißt du, trägst du die halt raus und guckst halt irgendwie, trägst sie zu einem Komposter oder zum Reisekaufen, zu einer Trockenwand oder so, irgendwo, wo sie eine Ritze finden und da drin ihr ein gutes Mikroklima haben, wo sie überwintern können. Ja. Und ich hatte noch eine Zuschrift, das ist jetzt aber schon ein bisschen her, ich glaube 2 Wochen, von Katrin. Und die hatte mich gefragt, was mit Libellen eigentlich ist im Winter. Und Katrin, hier kommt deine Antwort. So, die meisten Libellenarten überwintern halt als Ei oder als Larve. Hier ist es genauso. Es gibt allerdings auch eine Gattung, die Sympecma heißen die. Das sind Winterlibellen. Die bleiben tatsächlich im Winter aktiv als ausgewachsene Tiere. Und die halten sich in geschützten Uferbereichen auf oder irgendwie in der Vegetation und so. Die können Frosttemperaturen tolerieren.
Und die gibt's auch in Deutschland, oder?
Ja. So, aber diese ganzen klassischen Libellen, die sind halt Die legen halt die Eier in Pflanzenmaterial und in Sediment. Nach dem Schlüpfen überwintern die Larven dann ganz tief im Teich, so wie alle anderen so Teichbewohner, ja, halt ganz weit unten, wo es dann die Temperatur relativ stabil ist und manche auch am Uferbereich irgendwie in so Gestrüpp und so oder so leicht so am Übergangsbereich zwischen Wasser und Ufer. Ja, und dann später wachsen sie und sind ganz normal im Sommer aktiv. So.
Und am Grund vom See sind es immer 4 Grad, oder?
Ja, also 4 Grad, genau, ist halt so eigentlich die, es kommt natürlich auf den See drauf an, ne? Wie weit, ja, wie tief der ist und so. Ja. Also, wenn er nicht so tief ist, kann es auch kälter sein. Aber zum Beispiel der Tiefsee, da hat es ja auch 4 Grad. So. Hm. Das ist eigentlich so das Standardwassertemperatur. Dann noch als letztes, weil ich hatte jetzt in Schreibes Naturarium der letzten Ausgabe, habe ich ja eine Ausgabe darüber gemacht, an welchen Käfern ich forsche. Das sind die Staphyliniden und da gibt es eine Gruppe, die lebt gerne mit in Ameisenbauten oder in Termitenbauten. Also vielleicht habt ihr auch schon mal gehört von Ameisenfreund. Genaue Infos erzähle ich jetzt nicht. Könnt ihr dann nachlesen, schreibesnaturarium.de. Der Artikel ist auch für alle freigeschaltet, also könnt ihr mal nachgucken. Und das heißt, die überwintern dann zusammen mit Ameisen und die bleiben halt Ameisen und ihre Gäste fallen auch so ein bisschen in Winterstarre und bleiben aber alle im Nest. Und gerade wenn es so Nester sind, einige heimische Ameisenarten, die graben halt ein paar Meter tief. Ja, das heißt, da ist die Temperatur relativ stabil und da kann es sogar ein bisschen Aktivität geben, wenn es nicht ganz so kalt ist dort. Und während der Wintermonate verschließen die Ameisen auch alle Eingänge zum Bau. Also es ist wirklich komplett eingebaut, um halt Kälte und Feuchtigkeit draußen zu halten. Ist ja auch sonst immer Schimmelgefahr. Und gerade wenn du inaktiv bist durch die Kälte, dann kannst du nicht so gut den Schimmel raustragen und Pilz raustragen, so wie du es sonst machen würdest, wenn du aktiv bist. Ne? So, und sie nehmen auch keine Nahrung zu sich in der Zeit. Und Temperatur ist da relativ okay. Und wenn die milden Temperaturen dann wieder anfangen, dann wachen sie auf, machen die Eingänge wieder frei und tragen die ganzen gefallenen Kameraden raus und räumen das Nest auf und alles. Ja. Und jetzt noch eine Sache, nur abschließend, weil ja viele Menschen auch einen Garten haben oder irgendwie zumindest Zugang zum Garten oder
viele
so.
Viel glücklicher.
Die können natürlich auch was machen, die Insekten helfen, auch mit Balkon zum Teil. Also klar, Klassiker, Laub liegen lassen, ne? Also Bodenstreu, weil da halt echt viele im Bodenstreu überwintern. Hm. Und die werden dann auch gerne mal überrascht oder so. Die liegen dann da halt so, ja gut, scheiße, jetzt liege ich im Bodenstreu, aber wenn da viel Laub oben drauf ist, ist es okay. Ja, oder halt Laubhaufen und sowas, Reisighaufen, Totholzhaufen, das hilft alles. Wie gesagt, die Stauden, die Gräser erst im Frühjahr schneiden, wenn die geschlüpft sind, wenn ihr Teiche habt, dass der wirklich tief ist und naturnah, dass da eben auch Larven und sowas überwintern können. Und für Wildbienen ja ebenso Hartasblöcke mit Bohrlöchern, das ist ja dieses klassische Insektenhotel, aber besser sind auch so markhaltige Stängel, Schilfbündel oder vor allem alte Lehmwände und Sandlehmflächen im Boden ist bei Solitärbienen halt wichtig. Ja, und da legen die Eier ab. Jetzt natürlich noch eine letzte Anmerkung. Eine letzte Anmerkung. Und zwar, das hatte ich vorhin schon erwähnt, mit dem Klimawandel, ne? Also der hat natürlich auch einen Einfluss auf winteraktive und überwinternde Insekten sowie alle Tiere, die irgendwie im Winter, den Winter irgendwie überstehen. Und zwar ist es da auch so wie bei Säugetieren, die Winterschlaf machen, dass Insekten manchmal zu früh aufwachen. Ja, das heißt, wenn es kurze warme Winterperioden gibt, dann wachen die auf, werden aktiv und verbrauchen Energie. Dann kommt eine neue Frostwelle und dann haben die aber nicht mehr genug Energie, um bis zum Ende durchzuhalten, weil es im Winter eben ihr Nahrungsspektrum nicht mehr gibt. Also wenn du ein Nektartrinker bist, dann musst du echt mit dem, was du hast, durchhalten. Und wenn du halt immer wieder aufwachst, dann stirbst du halt vorher. Natürlich ist auch ein Problem, dass sich wärmeliebende Arten ausbreiten und so. Es verdrängt natürlich, gibt's Konkurrenz. Und auch so die Phänologie verändert sich. Also so Tagfalter und andere Insekten könnten zum Beispiel häufiger eine zweite Generation ausbilden. So in die Flugzeiten im Herbst ausdehnen, was halt schlecht ist oft, weil dann plötzlich die Generation abgewürgt wird, halt noch bevor sich paart oder so verrecken halt alle, weil es irgendwie Frost gibt. Und das Problem haben wir auch zum Beispiel bei Igeln, wenn es so ein Jahr ist, wo es sehr spät kalt wird, dass die sich tatsächlich im Herbst nochmal paaren, nochmal Igelbabys werfen und die schaffen es dann nicht, sie zu ernähren, bis sie erwachsen sind und schaffen es nicht, sich Winterreserven anzufressen, weil die zu wenig Zeit haben, weil dann plötzlich, keine Ahnung, bist du als Igelbaby, bist 4 Wochen alt im November oder so oder Ende Oktober, zack, bumm, Frost, alles Essen, was du essen würdest, ist weg. Und du stehst dann da und wiegst 200 Gramm oder so. Ja. Ja. Das ist halt echt auch so ein Problem. Auch für Insekten, weil die haben natürlich ein ähnliches Problem, wenn die noch Energie aufwenden, um noch eine Generation heranzuziehen. Und dann war es halt umsonst. Also das ist natürlich auch doof. Ja. So viel Monolog zu Insekten im Winter.
Aber das ist gut, gerade der letzte Punkt, dass du den nochmal sagst, weil ich meine, es gibt ja so Leute, die also zum einen den Klimawandel leugnen und wenn sie dann an dem Punkt sind, ja, okay, es gibt vielleicht einen Klimawandel, jetzt ist der Winter so mild, lässt sich vielleicht nicht wegdiskutieren, dass sie dann sagen, ja, aber es hat ja gar keine Auswirkung, weil man könnte ja sagen, dass dann sterben halt ein paar Arten aus, die halt an die Kälte angepasst sind, aber dafür kommen ja genauso viele nach, die quasi dafür besser an andere Temperaturen angepasst sind. Aber du hast ja gerade erklärt, warum das eben nicht der Fall ist und warum dann einige wenige einfach diese Nische einnehmen und komplett überbevölkern und die Vielfalt dann halt verloren geht.
Ja, auch ich verstehe auch, dass Leute, es ist auch manchmal diese ganzen Zusammenhänge im Blick zu haben, weißt du, wir sind halt ausgebildete Biologen, wir wissen es halt, aber natürlich, weißt du, es ist auch intuitiv wäre zu denken, naja, ist doch gut, wenn es nicht so kalt wird im Winter, dann sterben die nicht so. Ja, aber es ist halt schlecht, weil die sind dann alle wach und haben aber nichts zum Essen. So. Und das halt, das verstehe ich auch, wenn Leute das erstmal nicht überreißen, weil die können nicht, keiner kann alles wissen. Und gerade wenn man nicht in dem Bereich ausgebildet ist oder so, dann übersieht man einfach kleine Details, die man halt nicht weiß. Das ist ja auch normal. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn Leute dann aber auch empfänglich sind für diese Infos. Ja. Jetzt möchte ich mal kurz einen Schluck von unserem hier Öl. Öl, also Bier, aber alkoholfrei hier. Wir trinken ja nur alkoholfrei. Haben wir dänisches Bier, muss ich kurz einen Schluck nehmen.
Okay, in der Zeit kann ich schon mal zu meinem Thema überleiten. Und zwar, wenn mein Thema eine Farbpalette wäre, dann wäre sie grün-weiß.
Wieso weiß?
Weil es um Pflanzen im Winter geht.
Okay.
Und
wegen Schnee oder wie?
Genau.
Ah ja.
Und ich habe insgesamt drei kurze Fragen, mit denen ich mich beschäftigen möchte oder über die ich was erzählen möchte. Und die erste Frage beginnt mit der Anekdote, dass vor dem Haus meiner Mutter immer so was gewachsen ist, was ich jetzt nicht näher bestimmen konnte, was ich aber total schön fand. Also sowohl optisch als auch so von der Haptik her, also wenn man da mal angefasst hat, die Blütenblätter und der Stamm und so weiter, oder also Stängel, das hatte eine ganz eigenartige Textur. Das fand ich irgendwie schön. Das sah immer so fast so ein bisschen aus wie so nur so eine Kunst, so eine künstliche Pflanze. Und dann war ich da mal zu Besuch, oder wir waren, glaube ich, zu Besuch, und dann hat meine Mutter gefragt, ob sie uns noch irgendwas mitgeben kann.
Das hat sie uns doch geschickt, die hat uns doch ein Päckchen geschickt.
Ja, aber auf meinen Wunsch hin, glaube ich.
Das kann sein, ja.
Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, also das sieht so cool aus, was da wächst. Und dann hat meine Mutter gesagt, ah ja, das ist von deiner Oma Anni quasi, hat das immer angepflanzt oder wie auch immer. Dann habe ich gesagt, ja, das will ich auch haben. Und das war eben eine Pflanze der Gattung oder Familie, weiß ich gar nicht, Edelweiß.
Mhm.
Und was lustig war, genau, dann hat uns meine Mutter diese Samen geschickt und hat aber noch dazu gesagt, ja, aber jetzt noch nicht quasi aussehen, weil es muss noch, der erste Frost muss schon vorüber sein. Und dann hast du auch gemeint, ja, im Zweifelsfall, wir können ja auch erstmal einen Kühlschrank tun und dann warten und sie dann quasi aussehen. Und ich habe da aber...
Warte mal, war es nicht anders? Nee, es war anders. Das hat deine Mutter nämlich nicht gesagt. Und ich habe sie erst so ausgesät, dann kam nichts. Und dann habe ich doch recherchiert. Und dann erst gelesen, dass die den Kältereiz brauchen. Und dann habe ich es in den Kühlschrank getan.
Ach so. Okay, aber hat es dann geklappt?
Wir haben es dann nicht nochmal probiert. Das müssen wir nächstes Jahr machen.
Okay.
So. Ja.
Ja. Ja, und also genau, ich habe da auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Aber also es gibt tatsächlich Pflanzen, die eben ähnlich wie die Tiere, die Kältestarre haben, die so einen Kältereiz brauchen quasi, weil sie sonst nicht keimen können. Also die Samen können nicht keimen. Und das ist ja erstmal nicht intuitiv, weil man sich denken würde, ja, okay, Kälte ist ja jetzt, macht es Pflanzen generell nicht leicht zu keimen, und warum brauchen sie dann die Kälte aber, bevor sie anfangen? Und darin liegt aber, also in der Frage liegt schon die Lösung, weil das Signal, es war mal kalt, gibt quasi Aufschluss darüber, dass es bald warm wird und Frühling wird. Genau, und problematisch wäre natürlich, wenn dieser Reiz ausbleibt und man schon anfängt zu keimen und es dann aber nochmal kalt wird,
ja,
dann hat man natürlich verloren, weil man ist mit den niedrigen Temperaturen, der sich gerade entwickelnde Keimling kann damit nicht so gut umgehen wie ein noch geschützter Samen. Und vielleicht ist dann auch sind die Lichtverhältnisse und die Temperaturen eben nicht dafür geeignet. Aber wenn man eben einmal diesen Reiz hatte, Kälte, dann kann man sich als Samen sicher sein, okay, Winter scheint vorbei zu sein, als nächstes kommt der Frühling. Und genau, das ist eben besser als im Herbst zu keimen, wo der Winter noch einem bevorsteht. Und genau, außerdem hast du ja auch gesagt, dass im Frühling hat man natürlich nicht nur den Vorteil, dass es da viel mehr Licht gibt und viel mehr Wärme zum Wachsen, sondern es gibt auch viel mehr Insekten, die vielleicht auch helfen können, dann die nächste Generation entsprechend zu verbreiten. Und genau, das ist natürlich evolutionär, dann macht das Sinn, aber natürlich auch nur in gemäßigten Klimazonen, wie die, in denen wir jetzt unterwegs sind, weil man könnte sich natürlich vorstellen, also höher im Norden, in der Arktis oder so, da ist es ja eigentlich permanent kalt. Das heißt, da auf einen Kältereiz zu warten, ist relativ witzlos, weil da ist es halt ständig kalt. So. Und das Warten auf den Kältereiz ist aber ein gutes Stichwort, weil diese Phase des Wartens, die hat auch einen Fachbegriff, also als Namen. Und zwar nennt man diese Keimruhe auch als, bitte?
Ich sag mir gerade, ob jetzt das Wort kommt, was ich denke.
Als Dormanz.
Ah ja, okay.
Also Keimruhe, Dormanz. Und das fand ich wiederum interessant, weil Dormanz oder Dormancy gibt es tatsächlich auch in der Zellbiologie von Säugerzellen, mit der ich mich beschäftige.
Ja, ist also auch das eben, was diese Kältestarre gehört auch dazu.
Ah, okay, genau.
Diese Dia-Phase, glaube ich.
Ja. Also Dormanz generell eine Ruhephase im Prinzip.
Dia-Ruhe, genau.
Ah, Dia-Ruhe. Ja.
Klingt fast wie
Diarrhoe. Durchfall. Ja, in dem Fall eben, also eine Ruhephase, die man eben nicht nur bei...
Nee, Diapause, sorry. Mein Gehirn gerade. Diapause, achso, nicht okay. Ruhe. Also, wobei, ich habe es auch schon beides gelesen. Okay, sorry, ja, geht weiter.
Dormanz, also kennt man eben als Keimruhe bei Samen, die eben auf diesen Kältereiz warten, bevor sie keimen. Aber gibt es beispielsweise auch bei Stammzellen. Also unsere Blutstammzellen oder so, die haben dann auch eine Phase, in der sie sich relativ selten teilen, in so eine Ruhephase. Und dann kann es eben sein, zum Beispiel, wenn man sich irgendwie schneidet oder eine Wunde hat, dass schnell Blutblättchen nachgebildet werden müssen, dann müssen sie diese Ruhephase, die Stammzellen müssen die verlassen, sodass die Blutblättchen nachgebildet werden. Oder auf der anderen Seite, also in so einer Phase, wenn man sich geschnitten hat, ist so eine Dormanz von Blutstammzellen natürlich nicht wünschenswert. Bei Krebszellen auf der anderen Seite ist Dormanz ein Zustand, den man erreichen will. Also, dass sich die Krebszellen nicht weiter teilen und sich der Tumor nicht weiter vermehrt und der weiter wächst.
Verstehe.
Also Dormanz, dieses Konzept der Ruhe, gibt es eben nicht nur bei Menschen, vielleicht zwischen den Jahren, wenn wir eher so in Ruhezustand gehen, sondern auch auf zellulärer Ebene im Tierreich und im Pflanzenreich. Interessanterweise, wenn wir dann, also es gibt diese Keimruhe und dann gibt es den Kältereiz. Wie das Ganze dann dazu führt, dass der Samen erst nach der Kälte anfängt zu keimen, ist auf molekularer Ebene noch gar nicht so gut verstanden.
Okay.
Also ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Also man weiß, dass Pflanzenhormone da eine Rolle spielen. Also dass bestimmte Hormone eben erst produziert werden, wenn es einmal kalt war zum Beispiel. Und das dann dazu führt, dass bestimmte Zellen sich dann, also im Embryo, anfangen zu teilen und so weiter und so fort. Und Calcium-Ionen sind da auch beteiligt als Signalstoff innerhalb der Pflanzenzellen. Aber wie genau dieser Auslösemechanismus stattfindet, weiß man, glaube ich, noch nicht. Zumindest habe ich da eine Doktorarbeit aus Hamburg gefunden, von der Uni Hamburg. Also da gab es eine Doktorarbeit und da hieß es auch, also der genaue Mechanismus ist noch nicht verstanden. Also man weiß, dass Pflanzenhormone beteiligt sind. Als ein Beispiel ist da auch die Abscisinsäure genannt. Und eben Calcium als Signalstoff. Aber wie das dann genau funktioniert, dass nach der Kälte erst der Samen anfängt zu keimen, weiß man wohl noch nicht. Es gibt aber noch ein weiteres Fachwort, was es auch in anderen Kontexten gibt, was hier eine Rolle spielt. Und zwar gibt es ein Fachwort dafür, dass Samen bestimmte Bedingungen brauchen, bevor sie keimen können. Also eben Kälte oder besonders hohe Feuchtigkeit oder sowas. Und das wird als Stratifikation bezeichnet.
Mhm.
Und oder Stratifizierung, je nachdem. Und den Begriff gibt es in der Medizin auch, wenn man zum Beispiel Leute einteilen will nach Untergruppen, die zum Beispiel ein erhöhtes Risiko haben, eine bestimmte Krankheit auszubilden oder auf eine Therapie anzusprechen oder so. Da spricht man auch von Stratifizierung oder Stratifikation.
Mhm.
Genau. Und ein Beispiel eben für so einen Kältereiz als obligate, also notwendigerweise vorhandene Stratifikation Ein Musterbeispiel dafür ist eben dieses Edelweiß von Oma Anni. Aber auch Getreidesorten wie Wintergerste oder Winterweizen habe ich auch gelesen. Die brauchen also Kälte, damit sie dann wirklich keimen können. Und als ich das gesehen habe, habe ich auch gesehen, dass es der prominenteste Vertreter des Edelweiß, während Humboldt hier hinter mir Platz nimmt.
er ist gar nicht auf dem Sofa. Ja. Oh nein, jetzt kommen alle. Oh nein, Tobi, ab auf deinen Platz. Weil du saß nicht mit deinen Mauken hier aufs Sofa. Ja, Hundemauken. Egal, lass, ist der Stressiger ihn da runter.
Okay. Der prominenteste Vertreter des Edelweiß, das Alpenedelweiß, ist ganz interessant, weil da habe ich gelesen, dass das Alpenedelweiß auch ein Bestandteil eines Heiltranks ist bei Asterix, bei den Schweizern. Von Asterix und Obelix. Und ihm wird, also Alpenedelweiß spielt auch eine Rolle also in der Mythologie, dass da besondere Heilkräfte hat. Und vor allem gibt es wohl manche Edelweißpflanzen, die so ganz große Blütensterne haben, die 12 cm Durchmesser haben oder so. Und die werden auch als Edelweißkönige bezeichnet.
Ich hatte mal, als Kind hatte ich, glaube ich, mal so eins mitgebracht bekommen. Ich frage mich gerade, von wem. Also Edelweiß steht unter Naturschutz, bitte nicht pflücken. Aber da war, also ich hatte so ein großes. Ja. Das war richtig krass. Und irgendwann ist es einfach, ist einfach kaputt gegangen. So, ja. Hat sich aufgelöst. Aber ja, stimmt, das war bestimmt so groß. Ja. Das war echt krass.
Ich habe auf der englischsprachigen Seite vom Alpenedelweiß stand tatsächlich da bei Bedrohung Least Concern.
Ja, aber.
Aber wahrscheinlich andere Edelweiße.
Ja, die Sache ist halt, also, jetzt kommen wir hier in mein Gebiet. Die IUCN-Liste ist halt global.
Ach so.
So. Das heißt, kann sein, dass insgesamt der Bestand nicht bedroht ist, aber lokal halt schon, weil es halt viel gepflückt wird. Das hat sich erholt in den letzten Jahren, weil es halt wirklich so, eigentlich jeder mittlerweile weiß, dass man keine Edelweiß pflückt. Also von den Bergsteigern, so, weißt du, das wächst ja auch oft an Stellen, wo du als Spaziergänger nicht vorbeikommst, sondern schon sehr, musst du klettern. Und die meisten wissen eigentlich auch, dass du ein Edelweiß nicht mehr holst. Aber es wurde halt vor allem so in den 50er, 60er Jahren, wurde es halt wie verrückt. Das gibt's ja auch ganze Lieder davon und das halt ein besonderer Liebesbeweis sei, dass man da hochgeht und ein Edelweiß für die Liebe holt, für die Liebste holt und so. Und es ist trotzdem auch empfindlich gegenüber Klimawandel. Deswegen lokal trotzdem blöd. Ja. Steht aber, wie gesagt, unter Naturschutz. Also, wenn jetzt kommt hier Torvi. Torvi, jetzt möchtest du deine Meinung noch dazu sagen? Kennst dich doch gar nicht aus, du kommst aus Sibirien. So. Weiß nicht, gibt es da Edelweiße? Vielleicht.
Sie hat gesagt, sie mag auch Kältereize.
Ja, das auf jeden Fall. Und wir wissen aber gar nicht, ob sie weit oben gewohnt hat oder weiter unten.
Ja. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Mit der ich mich beschäftigt habe, nämlich der Frage, was Nadelbäume in Bezug auf Winter eigentlich anders machen als Laubbäume.
Na, viele Nadelbäume behalten ihr Anführungsstriche Laub.
Genau, also eigentlich die meisten. Kennst du ein Beispiel von Nadelbäumen, die ihre Nadeln abwerfen?
Ja, mir fällt das Wort gerade nicht ein.
Ist phonetisch ähnlich wie ein Vogel.
Was?
Ja.
Das raff ich jetzt nicht, was du jetzt. Wie?
Lerche.
Ach so, ja genau, die sind das. Ja, ja, das sind die hier in Europa, die es abwerfen.
Genau, also es gibt auch Nadelbäume, die ihre Blätter, also die Nadeln abwerfen, jedes Jahr oder regelmäßig. Aber die meisten behalten ihre Nadeln. Und wie kommen sie damit im Winter eigentlich aus? Oder warum ist es für Laubbäume nicht so gut, Blätter im Winter zu behalten? Also ein Vorteil von Nadeln ist physikalischer Natur, würde ich einfach mal sagen. Kommen wir wieder auf das zurück, wo wir in der letzten oder vorletzten Folge schon gesprochen haben, nämlich die geringere Oberfläche, die dazu führt, dass Nadeln nicht so schnell auskühlen.
Also das Verhältnis von Volumen zur Oberfläche.
Genau, das Verhältnis von Volumen zur Oberfläche. Gerade wenn man es vergleicht mit einem Blatt, was ja auch nicht großes Volumen hat, weil es sehr dünn ist, aber eben eine große Oberfläche. So. Dann ist diese Oberfläche nicht nur klein, sondern sie ist auch mit einer Wachsschicht überzogen, was also dazu führt, dass Wasser nicht so schnell verloren geht, aber eben auch die Temperatur sich eben im Inneren nicht so ändern kann. Und dann kommen wir noch zu einem meiner Lieblingsbegriffe aus der Pflanzenkunde, also aus der Botanik, nämlich Spaltöffnung.
Ja.
Spaltöffnung finde ich auch, immer, wenn ich das Wort Spaltöffnung höre, muss ich an so Burgmauern denken irgendwie. Mhm. So. Also die Stomata, das ist der Fachbegriff für die Spaltöffnung. Also es sind quasi kleine Luken in den Nadeln oder an der Oberfläche von den Blättern. Die sind natürlich zum Austausch von Luft und Wasser geeignet und die sind aber auch besonders eng auf den Nadeln und verharzt, wieder um Wasserverlust vorzubeugen. Und also ist natürlich blöd, wenn du so ein Blatt bist und du willst, dass es schön warm ist, aber permanent steht die Tür offen.
Ja, das heißt, aber das macht, also ich glaube, das Problem da ist halt auch ganz doll, dass wenn du viel Wasser verlierst, im Winter ist der Boden aufgefroren, das heißt, der Baum kann es nicht mehr nachziehen. Mhm. So, das ist das Problem zwischen Laubbäumen, deswegen werfen die es halt ab, die verlieren unglaublich viel Wasser über die Blätter, so, und dann ist der Boden gefroren, plötzlich dann stirbst du halt, dann verdurstest du plötzlich. Und ich denke mal, bei den Nadelbäumen mit den Cuticula, mit der dicken, mit der Wachsschicht und allem, wollen die halt auch vermeiden, dass sie, wenn es gefroren ist, nicht an Wasser kommen.
Mhm. So. Und kann man das generell sagen, dass Nadelbäume eher Flachwurzler sind oder Tiefwurzler sind und Laubbäume eher andersrum, oder hat das damit nichts zu tun?
Oh, das weiß ich gerade gar nicht, wie das bei denen ist. Also es gibt Herzwurzler, wie die Eiche zum Beispiel, die gehen ziemlich tief runter. Bei Nadelbäumen, ich glaube tatsächlich, dass... Das kommt drauf an, glaube ich. Ich glaube, da kommt es auch drauf an. Da gibt es bestimmt irgendeine Faustregel. Aber Nadelbäume kommen wegen dieser ganzen Schutzfunktion, wo wir gerade geredet haben, auch sehr gut mit Trockenheit klar im Vergleich zu Laubbäumen. Deswegen gibt es ja auch oft ein so trockenen Klima oder ja, fast Steppen, fast wüstenartige Klima. Also Wüste meine ich nicht damit so heiße Sanddünen oder so, sondern Wüste kann auch Eiswüste sein. Viele Nadelbäume, weil die recht lange... Deswegen hieß es ja auch immer früher, oh, die Fichte, die kann alles aushalten, wenn jetzt selbst, das ist ja so ein Ding, weißt du, so die Nadelbäume jetzt schon echt nicht mehr klarkommen, auch die Kiefern und so, zeigt, wie schlimm es ist.
Eine weitere Anpassung von Nadelbäumen an Kälte oder an Winter, hast du schon gesagt, nämlich, dass sie Frostschutzmittel im Inneren haben. Also die Zellsäfte oder das Zellplasma ist halt reich an Zuckern und Salzen, ja, man kennt ja auch den Effekt vom Streusalz zum Beispiel, also funktioniert das eigentlich. Und also auch lustigerweise dieselben Verbindungen, also Zucker und eben auch das Glycerol.
Jetzt, wo du das sagst, kriege ich richtig Lust drauf, einen Baum zu essen. Zucker und Salz.
Ja. Ich habe ganz zum Schluss dann vielleicht auch diesbezüglich noch einen Vorschlag, also nicht Bäume zu essen, aber was in die Richtung geht. Okay, aber bevor wir das machen, noch ein Aspekt oder zwei Aspekte, die ich auch relativ logisch finde. Der erste ist natürlich, dass es auch ein enormer Aufwand ist. Du hast eben vom Zellstoffwechsel gesprochen. Da habe ich erstmal an das gedacht, wenn wir erkältet sind, dass wir dann relativ häufig Zellstoffwechsel machen müssen.
Ach so, wegen Zelltaschentücher, Zellstoffwechsel.
Es ist natürlich enorm energetisch aufwendig, jedes Jahr neue Blätter zu bilden. Und deswegen ist natürlich bessere Anpassung, die einfach zu behalten. Wobei das auch kein Fehlschluss sein sollte, weil wenn wir eben wie hier in gemäßigten Klimazonen wirklich so einen jahreszeitlichen Wechsel haben, dann ist es auch ein totaler Anreiz, die im Winter abzuwerfen, die Blätter, aber dann im Frühling oder im Sommer halt auch wirklich neue zu bilden, weil man dann eben viel Licht hat und die Temperaturen entsprechend. Aber eben wie du sagst, in Steppen, wo es halt durchgängig oder auch in Höhenlagen, wo es halt karg ist und nährstoffarm und immer kalt sozusagen, da haben natürlich diese Nadelbäume dann einen Vorteil. Und einer der letzten Punkte, warum es von Vorteil sein kann, im Winter ein Nadelbaum zu sein, fühlt mich zurück auf so eine, also jetzt nicht eine Beleidigung, aber schon sowas, was wir im Internat immer gesagt haben, um uns gegenseitig sozusagen aufzuziehen. Und zwar haben wir, also man will ja so als Jugendlicher, will man immer möglichst breite Schultern haben oder so, um besonders,
weiß ich nicht. Und cool da, zu sein.
Bitte?
Cool zu sein, als Mädchen vielleicht nicht.
Ja, und dann haben wir aber manchmal zu also unseren Freunden gesagt, ja, hier, du hast ja Schultern wie ein Tannenbaum. So. Und das hat natürlich von Vorteil, wenn man sich vorstellt, mit Schultern wie ein Tannenbaum kann man nicht so eine Schneelast tragen müssen, sondern der Schnee fällt einfach runter. Plus, der Schnee kann auch auf Nadeln jetzt nicht so gut liegen bleiben wie auf Blättern.
Ja.
Laubbäume, wenn die auch im Winter Blätter hätten und sich da der Schnee drauf sammelt, die Äste würden halt abbrechen an der Schneelast. Und so hat sozusagen, also jetzt nicht mikroskopisch, aber sozusagen vom Feinbau, also auch von der groben Wachstumsform, haben Nadelbäume halt echt einen Vorteil, weil sich da der Schnee nicht so krass sammeln kann und nicht so schwer werden kann.
Ja.
Was ich ziemlich cool fand. So, aber wie gesagt, jetzt wolltest du noch was dazu sagen?
Ich wollte noch sagen, ich habe es jetzt nachgeguckt, weil ich dachte nämlich, Nadelbäume sind Flachwurzel. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe es jetzt gegoogelt.
Mhm.
Und zwar sind sie tatsächlich Flachwurzler. Weil ich habe so Bilder im Kopf gehabt, bei so Fichtenmonokulturen, wenn da so Sturm kommt, wie die so, es gab mal so ein Foto, da sieht man, dass die wie so Dominosteine umgefallen sind. Weißt du, ein Baum, den vorne an der Sturmfront hat es umgerissen, hat den nächsten mit, weil die so flach wurzeln. Mhm. So, also hier steht, gefunden habe ich also viele Fichten, Kiefern, Douglasien, Hainbuchen und Weiden aber auch. Also das sind ja Laubbäume. Und dann halt, im Gegensatz dazu, die Pfahlwurzler. Zum Beispiel, ja, wie gesagt, die Eiche, was ich gesagt habe. Kiefer aber gibt's auch welche. Und Tannen. So, gibt's. Die haben auch einen Fall. Wurzeln, die sind wurzeltief.
Ja. Aber wir haben schon gesagt, also die Natur ist vielfältig. Es gibt, wie gesagt, auch Nadelbäume, die so einen Blattwechsel durchführen.
Mhm.
Und so weiter und so fort. Wir haben jetzt gleich im letzten Punkt dann auch noch vielleicht Pflanzen, die Blätter im Winter behalten. Aber bevor wir zum letzten Punkt kommen, wollte ich noch sagen, dass Nadelbäume für enorm viele Rekorde zuständig sind.
Also die stacheligsten Bäume?
Die stacheligsten Bäume. aber auch der höchste Baum der Welt ist ein Nadelbaum. Was schätzt du, wie hoch ist der höchste Baum der Welt?
Boah, ich habe so gar keine Ahnung, was ein hoher Baum ist. Mhm. 60 Meter?
Ich glaube, 60 Meter ist der höchste Baum, der in Deutschland steht, irgendwo in Freiburg. Aber der höchste Baum der Welt
ist... Weil so, wenn ich so diese Sequoia-Dinger angucke, okay, sagen wir 120?
Ja, 115.
Ja?
Genau.
Die habe ich ganz vergessen.
Nadelbäume, der dickste Baum der Welt ist auch ein Nadelbaum. Was glaubst du, wie dick ist der Stamm vom dicksten Baum?
Durchmesser.
Durchmesser. Also wir können auch den Umfang ausrechnen. Okay, lass mich nachdenken.
10 Meter.
11 Meter.
Ach, ich bin nah dran
in
heute.
In Mexiko steht er, glaube ich.
Krass.
Und Sequoia hat es ja jetzt schon ein Stichwort gegeben. Auch der älteste Baum der Welt ist ein Nadelbaum. Was glaubst du, wie alt ist der?
Boah, da gibt es einige Konkurrenten, wo man, also man findet ungefähr 10 verschiedene Angaben für den ältesten Baum der Welt, weil ich das mal recherchiert habe.
Okay, ich habe nur Wikipedia-Eintrag.
Okay, nee, sag, wie alt ist der?
Mehr als 5000 Jahre.
Ja, dann ist es der, den ich auch... Warte, wie heißt der? Der hat auch einen Namen.
Hans.
Nee, die haben da oft so...
Conny.
Nee, so Methusa. Es gibt eine Kiefer, die heißt Methusalem. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wer wie heißt. Also es gibt so einige, dann gibt es ja auch noch so, dann gibt es zum Beispiel einen Baum, wo der Baum selber nicht so alt ist, aber das Wurzelsystem ist irgendwie 10.000 Jahre alt oder so. Also da gibt es so verschiedene, sag ich mal, Definitionsfragen.
Gut.
Und viele kennt man halt auch nicht.
Ja, klar. Die
Bäume, ne? Also, wer auch super alt werden kann, sind diese so eine bestimmte Kiefernart, die im Gebirge wächst. Gibt es einige, die ein paar tausend Jahre auf dem Buckel haben. Die sehen ziemlich klein und krumm aus dann dort, aber dann untersucht man die und merkt so, oh, 3.500 Jahre.
Stell dir vor, du hast 3.500 Jahre durchgemacht und dann kommt irgend so ein Dude, ah, hier, ich brauche noch eine für Weihnachten.
Ja, ist echt so. Also deswegen bei so diese ganz alten, diese Rekordbäume, da sagt man ja oft auch nicht, wo die stehen. Weil dann halt Leute kommen und sich den halt holen.
Wo ist das letzte Dodo?
Ja, ist wirklich so.
Ja.
Oder wie diese zum Beispiel, oh, geil, wenn wir schon dabei sind, dann erzähle ich es jetzt. Aber ich habe dir auch letztens erzählt, dass ich so einen Baum haben will.
Ach so, ja.
Das ist auch so ein alter... Boah, was ist das denn nochmal für? Ist auch so, sieht aus wie so ein Nadelbaum, ist aber nicht so richtig einer. Und da dachte man, dass er seit Millionen von Jahren ausgestorben ist. Und dann hat man in Australien in einer Schlucht 100 Stück von denen gefunden. So Zufall, dass jemand,
glaube ich, in so einem Spalt.
Ja, wirklich so seit Millionen von Jahren unentdeckt, nur noch dort. Und jetzt kann man den tatsächlich als Ableger kaufen. Ich schreibe es in die Folgenbeschreibung rein. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ich schreibe es in die Folgenbeschreibung rein und so einen hätte ich gern. Weil das das ist so ein lebendes Fossil. Also der hat sich halt auch seitdem nicht so groß verändert und das freut mich total. Und deswegen habe ich schon gesagt, den brauchen wir auch.
Okay, also noch das letzte Kapitel meiner grün-weißen Folge. warum kann es denn jetzt also sein, dass es trotzdem, also abseits von Nadelbäumen, Pflanzen gibt, die im Winter wirklich grün sind und Blätter haben?
Ja, so. Bestehen komplett aus Zucker.
genau, Beispiele sind also Efeu, Mose, Farne oder auch Christrosen zum Beispiel.
Ja, stimmt, wir haben
die
auch Christrosen.
Im Winter blühen sogar. Und also zum einen gibt es da auch dieses Phänomen Winterschlaf/Winterruhe, dass sie einfach inaktiv sind, wenn die Temperaturen so niedrig sind. Aber Wie gesagt, der Zellsaft ist auch besonders zuckerreich und alkoholreich. Also Glycerin hat man ja schon gesagt. Also Frostschutzmittel, diese Eiweißmoleküle, die verhindern, dass sich Eiskristalle bilden oder die dann Schäden anrichten können. Und da dachte ich mir, können vielleicht, also wenn ihr uns zuhört und wenn ihr Eltern seid und Kinder habt oder wenn ihr selbst Kinder seid und Eltern habt, dann könnt ihr vielleicht zusammen ein Experiment machen zu Weihnachten. Wir würden das hier auch selber machen und dann dokumentieren. Uns fehlt aber eine der zwei Zutaten, die man dazu braucht. Man braucht nämlich Wasser, das haben wir, und Zucker.
Wir haben keinen Zucker hier.
Also wüsste ich zumindest jetzt nicht.
Ich habe noch nicht nachgeguckt.
Ja, da können wir ansonsten morgen kaufen. Das Experiment geht wie folgt. Also ihr wählt zwei Gläser, Trinkgläser aus. Und ein Glas ist sozusagen das grün-weiße Glas, also von einer Pflanze mit einem Zellsaft, der also auch im Winter nicht einfriert. Und das andere Glas ist das Kontrollglas, wo also eine ganz normale Pflanze ist, wo im Winter das Wasser einfriert. Und jetzt
Salat zum Beispiel einfach dann, oder wie?
Okay.
Oder ich weiß nicht, also wie stelle ich es mir vor? Ich habe zwei Gläser und eine tue ich eine Pflanze rein.
Du hast zwei Gläser. Aber eine repräsentiert sozusagen eine winterharte Pflanze und eine...
Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst.
Und jetzt macht ihr in beide Gläser dieselbe Menge Wasser.
Also okay, kleiner Tipp, nehmt Einmachgläser, also nicht Gläser, die ihr vielleicht behalten wollt.
Ja. Also in beide Gläschen so 100 Milliliter Wasser. Also in beide Gläser dieselbe Menge und auch dasselbe Wasser. Also jetzt nicht einmal aus dem
Einfach Bad. Leitungswasser.
Ja, Leitungswasser. Und dann macht ihr aber in das Glas, was die winterharte Pflanze repräsentiert, macht ihr noch so ein paar Teelöffel Zucker rein und rührt gut rum, sodass ihr es auch auflöst. Und dann stellt ihr beide, also ihr müsst auch erkennbar haben, welches ist, dann stellt ihr beide in das Gefrierfach für eine Stunde.
Ja.
Und dann nach einer Stunde oder zwei Stunden, sollten vielleicht nicht mehr als drei Stunden sein, aber ungefähr so die Zeit.
Anderthalb Stunden ist, glaube ich, ganz gut.
Anderthalb Stunden, Mittel, genau. Holt ihr sie wieder raus und dann guckt ihr mal. Und was ihr dann sehen solltet, ist, dass das Glas der Kontrollpflanze schon das Wasser da drin schon festgefroren ist, wohingegen das andere noch so dickflüssig ist und noch nicht ganz eingefroren ist. Und könnt ihr vielleicht auch mal mit einer Taschenlampe draufstrahlen, dann seht ihr vielleicht schon so einzelne Eiskristalle, aber es sollte noch nicht zugefroren sein.
Ja.
Und dann könnt ihr auch noch einen zweiten Teil des Experiments machen. Also jetzt habt ihr einmal den Winter simuliert und jetzt könnt ihr noch den Frühling simulieren. Ihr lasst die Gläser dann einfach draußen stehen bei Raumtemperatur und guckt mal dann, welches schneller wieder komplett flüssig ist und aufgelöst ist und zur Verfügung steht, um dann für die Pflanze zum Wachsen.
Das gleiche kann man auch mit Salz machen, denke ich.
Könnte man auch mit Salz machen, genau. Ja.
Cool. Cooles Experiment.
Ja, so. Jetzt gibt es aber noch ein paar andere Features, die eben solche winterharten Pflanzen haben. Also nicht nur, dass ihre Zellsäfte mit Frostschutzmitteln angereichert sind, sondern ihre Zellwände, also die Außenbegrenzung der Zellen, die sind auch besonders dehnbar, also elastisch. Und das ist natürlich auch gut. Kennt ihr ja vielleicht auch, das hat Jasmin ja eben gesagt, wenn jetzt Glas, was im Glas einfriert, das Wasser dehnt sich ja aus und dann bricht das Glas.
Ja, genau, deswegen lieber.
Ja, und wenn das jetzt aber kein Glas wäre, sondern was Dehnbares, zum Beispiel
Plastik,
Gummi, so Eiswürfelförmchen, die dehnen sich halt einfach ein Stück aus und gut ist, da passiert
nichts. Ein kleiner Tipp dann für das Experiment, vielleicht auch einfach Plastikbecher nehmen oder so, ne?
Ja.
Kann nicht so viel passieren.
Ja.
Nicht, dass sie noch Scherben gefrierfach haben.
Ja. Ein weiteres Feature für winterharte Pflanzen ist, dass die auf den Blättern, also Wachsschicht hatten wir ja schon mal gehört zur Schutz vor Kälte, aber es gibt auch Blätter mit so kleinen Härchen.
Wie
so eine Art Fell ist, also wo nochmal so eine Zwischenschicht entsteht mit Luft, die sich dann eben nicht so schnell runterkühlt. Außerdem auch noch ein Feature, den wir auch bei den Rentieren in der letzten Folge hatten, ist ja, dass Schnee Licht reflektiert. Das heißt, wenn du so eine kleine Pflanze bist, die relativ bodennah ist und du quasi es schaffst, überhalb der Schneeschicht zu bleiben, dann kriegst du halt das ganze Licht sozusagen ab. Das wird sozusagen vom ganzen Schnee gesammelt. Das ist noch cool. Und dann habe ich auch noch gelesen, wobei ich jetzt das nicht überprüfen konnte, dass Moose tatsächlich auch einfrieren und wieder auftauen können, ohne dass denen das irgendwie was anhat.
Ich weiß nur, dass es sau schwer ist, als Moos einzufrieren, weil die so einen hohen Zuckergehalt haben. Deswegen sind die auch so im Winter so krass begehrt als Futter.
Ja.
So, ich überlege gerade. Ja, es kann schon sein, weil ich meine, die haben ja auch so einen anderen Aufbau. Also die haben ja zum Beispiel keine so Leitbahnen und lauter so Zeug. Ja. Sagen Sie mal, was ist denn hier los?
Ich glaube, Sie wollen uns darauf hinweisen, dass
es jetzt schon Essenszeit ist.
Ja,
also bei Moosen weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, dass die sau viel Zucker haben zum Teil und deswegen nicht einfrieren. Tja, cool. Jetzt ist auch fast eine Stunde. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht machen wir hier gleich Bescherung. Mhm. und Weihnachtsessen und alles. Jetzt ist hier auch schon Hundeparty, wie man hört. Jetzt kommt Torbi, alles klar. Und Humboldt ist jetzt auch da. Alle sind so da. Und Lux kommt. Toll. Alle tanzen jetzt hier schon. Das ist der Weihnachtstanz. Und das sind die kleinen Weihnachtswichtel.
Vielleicht singst du uns auch gleich ein Weihnachtslied.
Ja, Humboldt, sing doch mal was. Ja, Humboldt kann doch auch gut singen, ne? Das ist... Ja, hier ist jetzt, also wie ihr hört, großes Tohuwabohu. Und unsere Weihnachtswichtel weisen uns sehr unauffällig... und subtil darauf hin, dass jetzt anscheinend auch für sie Bescherungszeit und Essenszeit gleichzeitig ist. Hä? Ja, wollt ihr jetzt mal...
Wollen wir den Hund füttern?
Wollen wir den Hund füttern? Okay, Lorenz füttert den Hund, ich mache hier den Abschluss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder im neuen Jahr, weil wir machen jetzt auch Weihnachtsurlaub. Und... und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr uns weiterhin treu bleibt. Und ja, wir hören dann voneinander im neuen Jahr.
Ja, macht's gut.
Bis dann.